Wer einen Diesel fährt, der muss in diesen Tagen ganz tapfer sein. Der Preis für den Liter steigt seit dem Iran-Krieg immer weiter an und hat inzwischen Rekordhöhen erreicht. Über 2,50 Euro pro Liter, 3 Euro sind bald in Reichweite. Was ist da los? Sollte man seinen guten alten Diesel schnell verkaufen oder doch Ruhe bewahren? Darüber spreche ich mit dem Automobilexperten Oliver Lauter. Guten Tag, ich grüße Sie.
Ja, einen wunderschönen guten Tag.
Ja, der aktuelle Dieselpreis, wie setzt er sich eigentlich zusammen?
Also der tatsächliche Preis für Sprit liegt eigentlich nur bei 1,25 Euro. Das wäre der Warenwert und alles andere sind Steuern. Das heißt also, wenn ich an der Tankstelle 2,50 Euro bezahle, dann sind es 47 Cent Energiesteuer, CO2-Abgabe 21 Cent, 19% Mehrwertsteuer 40 Cent. Und der Tankstellenbetreiber verdient am wenigsten, der hat um die 3 Cent. Und die Mineralölkonzerne, also nach Vertrieb, Logistik und Gewinn 15 Cent ungefähr. Also das meiste verdient eigentlich der Staat.
Also kann man sagen, er ist eindeutig der Gewinner hier bei diesen Rekordpreisen.
Absolut richtig. Ich habe mal grob ausgerechnet, also pro Tag vertanken die Deutschen 121 Millionen Liter. Und das heißt, wenn ich jetzt den Spritpreis erhöhe von 1,60 Euro auf 2,50 Euro, dann nimmt allein der deutsche Staat dadurch jeden Tag knapp 17,3 Millionen Euro mehr an Steuern ein. Das lohnt sich doch.
Aber hat in so einem Szenario der Staat überhaupt ein Interesse, dass die Dieselpreise wieder sinken und natürlich auch die Benzinpreise?
Ja, also wir haben ja drei verschiedene Hintergründe. Der eine ist, Friedrich Merz hat ja bei Karin Mioska gesagt, dass wir alles teuer machen, um diese Energietransformation durchzuführen. Es muss teurer werden. Zum anderen ist der deutsche Staat auch daran beteiligt an der Internationalen Energieagentur. Und die haben als Ziel gar keinen Benzin mehr, gar keinen Diesel mehr und gar kein Gas mehr. Und auf der dritten Seite, es verdienen die ja genug. Also die wären ja ziemlich blöde, wenn sie diese tolle Einnahmequelle, nämlich 17,3 Millionen Euro am Tag, jetzt auf die plötzlich verzichten würden. Und deswegen wird halt alles so hingebogen, dass man auf keinen Fall darauf verzichtet. Daher kommt übrigens auch die glorreiche Idee einer neuen Pendlerpauschale. Aber diese Pendlerpauschale hilft den alleine dieses Jahr neu zugekommenen 280.000 Arbeitslosen gar nichts.
Wenn wir mal über die Grenzen schauen, Richtung Polen oder Tschechien, dort sind ja Benzin und auch Diesel deutlich günstiger. Polen hat zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe von 23% auf 8% gesenkt und Tschechien möchte nachziehen. Also geht doch eigentlich.
Ja, die haben natürlich auch keine CO2-Abgabe, so wie wir. In Italien hat ja Meloni den Spritpreis um 25 Cent gesenkt. Ich kann also meine Erfahrung der letzten 24 Stunden weitergeben. Also wir haben in Italien getankt in Piemont für 1,99 Euro zum Vergleich. Dann ist ja heute über den Ticker gelaufen, dass Trump die Straße von Hormuz freigegaunert hat mit seiner großen Drohung, wir machen alles platt. Und dadurch ist der Dieselpreis in der Schweiz in Locarno von 2,33 Euro auf 2,23 Euro gefallen. Währenddessen in Deutschland, habe ich heute Morgen auf die App geguckt von Clever Tanken, der Dieselpreis heute Morgen in Berlin bei 2,36 Euro lag und jetzt immer noch bei 2,36 Euro lag. Also die Deutschen sind schon echt die absoluten Loser, was den Spritpreis angeht.
Sie haben es gerade erwähnt, der Iran-Krieg. Nun gibt es ja einen zweiwöchigen Waffenstillstand. Könnten mittelfristig die Dieselpreise wieder sinken, auch in Deutschland?
Ich glaube, die Dieselpreise werden nur gering bis gar nicht sinken, denn wir haben ja ungefähr eine Vorlaufzeit von 6 Wochen. Wie setze ich die zusammen? Zum einen müssen ja die Tanker wieder beladen und entladen werden. Zum anderen müssen in den Raffinerien die Produktionskapazitäten wieder hochgefahren werden. Und zum dritten werden ja sogenannte Termingeschäfte, also Futures, gemacht. Das heißt, damit also die Lufthansa auch in 6 Monaten noch Kerosin tanken kann, gibt es Agenturen, die Lieferverträge handeln. Und das Geld von den Futures wurde ja schon mitgenommen. Das heißt, es wurde billig eingekauft und der Liefervertrag teuer wieder verkauft. Und bis die wieder billig einkaufen können, vergehen mindestens 6 Wochen. Das heißt also, wenn in 14 Tagen der Krieg wieder beginnen sollte, dann hat der deutsche Verbraucher oder die deutsche Autofahrerin gar nichts davon.
Das klingt jetzt nicht so optimistisch. Anfang März hatte ja der deutsche Umweltminister Carsten Schneider von der SPD Bedenken über steigende Spritpreise regelrecht, ich sag mal, abgebügelt. Damals wollte der AfD-Politiker Carsten Hilse wissen, ob es angesichts der horrenden Steigerungen der Treibstoffpreise nicht besser wäre, den CO2-Preis vorerst auszusetzen. Sie hatten es gerade erwähnt, Italien hat es gemacht. Die Antwort des SPD-Politikers Schneider war, am besten fahren Sie ein batterieelektrisches Auto. Das ist ja dann auch viral gegangen, diese Äußerung. Lohnt sich jetzt etwa der Umstieg auf ein Elektroauto?
Ja, das ist halt wieder so eine Volksverdummung von dem lieben Herrn Schneider, der in seiner 600er S-Klasse auf dem Hintersitz zur nächsten Pastete gefahren wird. Also es lohnt sich überhaupt nicht. Punkt eins ist, der Elektropreis oder der Strompreis ist natürlich auch gekoppelt an den Gaspreis. Es gibt nämlich den sogenannten Merit-Order-Effekt und der besagt, dass der Strompreis an das Gaskraftwerk mit dem höchsten Preis gekoppelt wird zur Deckung des Bedarfs. Das heißt, also langfristig sind die Gaspreise ja schon um 50% gestiegen und dann werden langfristig auch die Strompreise steigen. Also es betrifft vielleicht nur die Leute nicht, die eine Photovoltaikanlage, ein eigenes Haus und einen Energiespeicher haben, die über Smart Charge den billigsten Strompreis nachts oder wie auch immer einkaufen können und zwischenspeichern können. Alle anderen zahlen auf jeden Fall drauf. Und man muss natürlich die Gesamtrechnung sehen. Die Gesamtrechnung sieht so aus, dass kein Auto so hohen Wertverlust hat wie ein Elektroauto. Also wir beginnen vielleicht mal bei einem Golf TDI Diesel. Der verliert in den ersten 3 Jahren 31% und so ein Elektroauto 50-60%. Und das heißt, nach 3 bis 4 Jahren habe ich mit einem Elektroauto schon mal knapp 9.000 Euro mehr Wertverlust. Und für diese 9.000 Euro kann ich 72.000 Kilometer Auto fahren. Da muss man eben auch noch dazu sagen, wo beziehe ich meinen Strom? Ich bin jetzt tatsächlich nur Mieter. Ich habe keine Wallbox im Keller und muss immer ad hoc laden. Ich muss die Abos bezahlen. Und im Zweifelsfalle für 70 bis 80 Euro Cent die Kilowattstunde tanken. Und da sieht es so aus, wenn ich einen effizienten Diesel habe, der 5 Liter verbraucht, bin ich auf 100 Kilometer im Moment bei 2,50 Euro. Um die 12,50 Euro auf 100 Kilometer. Wenn ich einen Tesla habe, der 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht, dann komme ich da locker auf 14 plus Euro auf 100 Kilometer. Also Wertverlust, Verbrauch lohnt sich im Moment überhaupt nicht. Mein einziger Tipp wäre, wenn man wirklich auf Elektro steht, das ganze System austricksen und Elon Musk austricksen, indem man kauft einen gebrauchten Tesla S zum Beispiel, der Free Supercharging hat, kostet um die 15.000 und den lässt man dann reparieren oder auffrischen bei einem freien Elektro-Reparaturbetrieb und dann kann ich für 15.900 Euro ohne einen Cent für Strom zu bezahlen durch die Gegend fahren. Das lohnt sich aber nur, wenn man in der Nähe vom Supercharger wohnt und eben einen dieser 2007er, 2008er Tesla S mit Free Supercharging kaufen kann.
Einige große deutsche Medien berichten aber jetzt ganz euphorisch, die Zahl der E-Autos sei im März um 66% gestiegen. Elektroautos hätten Verbrenner überholt und von einem deutlichen Schub wird berichtet. Das klingt jetzt aber so, als ob die Verbrenner plötzlich auf dem absteigenden Ast sind. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Ja, man muss davon ausgehen, dass eben die Mehrzahl der Fahrzeuge Geschäftsfahrzeuge sind im Neuwagenverkauf. Die Minderheit kauft ja als Verbraucher privat selber einen Neuwagen oder liest seinen Neuwagen. Und unter den Geschäftsfahrzeugen gibt es natürlich diese tolle Regelung, ich kaufe ein Elektroauto und muss eben nicht diese 1% vom Listenneupreis monatlich versteuern, also keine 800 Euro Steuern bezahlen im Monat für mein Elektroauto statt für einen Benziner. Und deswegen haben natürlich die meisten Geschäftsführer, die meisten leitenden Angestellten ein Elektroauto geleast. Also die Top 5 der Elektroautos sind teuer und meistens Geschäftswagen. Und da ist natürlich der Anreiz, ich zahle keinen Selbstanteil an das Finanzamt.
Ich interpretiere mal, dann sind diese Statistiken nicht wirklich so aussagekräftig.
Also für mich wäre die eigentlich die Gebrauchtwagenstatistik die viel wichtigere, weil das ist ja die tatsächliche Nachfrage, wo nicht eine Firma für jemanden ein Auto kauft. Und die Gebrauchtwagenpreise sind nach wie vor eine Katastrophe für Elektroautos. Also niemand möchte so ein Ding. Also es gibt auch Händler, die gar kein Elektroauto in Zahlung nehmen. Aber vielleicht ändert sich's jetzt. Aber aktuell ist es nicht der Fall.
Herr Lauter, Sie hatten bereits die Internationale Energieagentur erwähnt. Die hatte ja im März schon jetzt einen 10-Punkte-Plan vorgeschlagen, um die globale Energiekrise infolge des Konfliktes im Nahen Osten zu umgehen oder besser gesagt darauf zu reagieren. Und ein zentraler Aspekt dabei ist Reduzierung des Öl- und Gasverbrauchs durch drastische Sofortmaßnahmen. Welche sind das und könnte das auch ein sogenannter Energielockdown werden?
Die Internationale Energieagentur, IEA, möchte gerne zum Beispiel Autogasautos verbieten und dass die Leute das Gas nur zum Kochen und zum Heizen nehmen dürfen und bivalente Autogasautos nur noch auf Benzin fahren dürfen. Warum? Der Liter Autogas kostet im Moment nur 1,05 Euro und mit so einem gebrauchten Autogasauto kann ich für 6 bis 7 Euro auf 100 Kilometer fahren. Das nochmal zu ergänzen zu den Spritpreisen. Zu dem Energielockdown müssen wir uns mal anschauen, wer steckt denn überhaupt hinter dieser internationalen Energieagentur? Der Chef ist ein Fatih Birol, das heißt, der ein ehemaliger Chef des Ölkartells. Hauptinvestoren sind Shell, BP und Total. Und Hauptfinanzier dieses Unternehmens ist zum Beispiel die USA mit 14% und übrigens auch Deutschland. Also eigentlich steckt der deutsche Staat dahinter, der gerne einen Energielockdown machen möchte. Und dadurch, dass natürlich nicht das Herr Merz sagt, sondern so, oh, Pendlerpauschale oder wie auch immer, sondern die Energieagentur, wird er nicht angeschossen, sondern die Energieagentur. Und die ist dann so neutral und das sind ja die totalen Experten. Und jetzt komme ich dazu, was die wollen. Und zwar haben die ein kurzfristiges Ziel, Homeoffice-Pflicht, Tempolimit mindestens 10 km runter, also 120, Fahrverbote in Städten mit Nummern. Also die Nummer 5 fährt dienstags und die Nummer 6 fährt mittwochs und die Nummer 7 fährt donnerstags. Solche Geschichten. Sonntagsfahrverbote, da soll man Fahrrad fahren, Flugverzicht, öffentliche Personennahverkehr nutzen, Förderung von Fahrgemeinschaften, das heißt Autospuren nur für Carsharing-Autos. Die Nutzfahrzeuge sollen effizienter werden und eben kochen nur mit Strom und es soll kein Gasherd mehr geben und gar nichts mehr. Aber da stecken tatsächlich die Staaten dahinter. Das heißt, also das sind wirklich die eigentlichen Treiber und auch Verbieter von dieser aktuellen, wie ich finde, größtenteils handgemachten Energiekrise. Und noch schlimmer wird es halt eben, wie die Zukunft aussieht, dass es bis 2050 90% der weltweiten Stromerzeugung nur noch aus erneuerbaren Energien und aus Kernkraft kommen soll. Das Öl, das heißt also auch Petrochemie für Plastik und sowas, um 75% sinken soll. Und dass sie so irre Sachen machen wollen wie Negativemissionen, das heißt irgendwelche Gerätschaften, die aus der Luft CO2 nehmen. Also das heißt, das Pflanzenwachstum beschränken.
Deutscher Staat, das ist nochmal ein Stichwort. Es gibt ja in Deutschland jetzt eine sogenannte Taskforce, die sich gegen steigende Spritpreise einsetzen soll. Da sitzen CDU und SPD-Politiker drin. Aber zu Wege gebracht hat diese Taskforce bisher eigentlich gar nichts, denn die Spritpreise sind ja alle trotzdem gestiegen. Ist das nur eine Alibi-Veranstaltung?
Also diese Taskforce hat ja von vornherein schon festgelegt, dass sie gar nichts ändern wollen. Die wollen eben nach außen hin nur darstellen, die Politik macht was. Aber ich meine, wir kennen es ja von Friedrich Merz schon, wir machen da was. Das war ja genauso diese tolle E-Auto-Förderung, die niemanden betrifft. Also es ist halt wie immer ein Kasperletheater und man möchte auf gar keinen Fall auf die Steuereinnahmen der teuren Spritpreise verzichten und denkt sich dann immer Sachen aus, die nichts kosten, wie so die Pendlerpauschale, von der letztendlich gar keiner profitiert. Oder halt nur mit Abgabe der Steuererklärung, wenn man dann überhaupt noch einen Job hat. Also wir haben jetzt 3 Millionen Arbeitslose, also die profitieren mit Sicherheit davon nicht.
Über die steigenden Spritpreise, speziell den Preis für Diesel, sprach ich mit dem Automobilexperten Oliver Lauter. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern geschehen, schönen Tag.